Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Einfach unterrichten zur Ausgabe On 17 mit dem Thema Demokratiebildung. Und bei mir ist Elke Höfler, Assistenzprofessorin an der Uni Graz für Medien- und Sprachendidaktik. Und sie ist eine, die viel reist zu vielen Veranstaltungen. Und ihre erste Frage ist immer, kann man da gut laufen? Laufen ist das Österreichische für das Joggen im Deutschen. Das heißt, sie ist nicht nur schlagfertig, sondern auch sehr herzlich willkommen, liebe Elke Höfler.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung.
Liebe Frau Höfler, Sie sind Mitherausgeberin der Ausgabe Demokratiebildung. Starke, reflektierte, mündige Bürgerinnen und Bürger stehen in den deutschen Schulgesetzen, egal in welches Bundesland man schaut. Aber ab wann geht das eigentlich los, Demokratiebildung?
Zu spät. Aktuell wahrscheinlich zu spät. Man müsste eigentlich mit der Demokratiebildung von Geburt an beginnen, indem wir Erwachsene unsere Vorbildfunktion, die wir den Kindern gegenüber haben, auch tatsächlich wahrnehmen. Das heißt, da gibt es so einen schönen Comic in den Social Media Kanälen, wo eine Mama mit ihrem Kind sitzt, beide lesen und eine andere hat das Handy in der Hand, das Kind dazu hat auch das Handy in der Hand und die eine fragt die andere, ja sag, wie hast du dein Kind zum Lesen gebracht? Und ich finde das immer sehr schön, weil das, was wir vorleben, das übertragen wir auch. Und gerade bei der Demokratiebildung, wenn wir unserer Verantwortung bewusst sind und unsere Werte auch transportieren, Kritik zuzulassen, also kritisch zu sein, aber Kritik auch zuzulassen, zu diskutieren ganz grundsätzlich, ich glaube, ja, dann passt es auch und das sollte so früh wie möglich passieren.
Lassen Sie es uns doch mal chronologisch betrachten. Also die Schule beginnt mit der Grundschule. Kann man da schon demokratisch bilden und wie geht das?
Natürlich kann man auch in der Grundschule demokratisch bilden. Da geht es darum, dass man zum Beispiel darüber, also dass man nicht zuschlägt, sondern dass wir, wenn wir ein Problem haben, darüber sprechen und mal schauen, woher kommt das Problem. Auch vielleicht bereits über tatsächlich über Stereotype mit den Kindern sprechen, was sie als typisch empfinden, was sie stört, was sie wahrnehmen. Also man hat hier schon ein relativ breites Feld, um sehr diskursiv und spielerisch natürlich auch mit den Grundschulkindern dieses Thema zu behandeln. Also jetzt nicht auf Hard Facts aufgebaut, aber tatsächlich auf Wahrnehmungselemente, sie darauf zu schulen, auch zu sprechen, zu schauen und nachzudenken, bevor sie etwas tun.
Zählen da für Sie auch Schüler, Schülerinnenparlamente dazu? Die sind ja in der Grundschule oft noch damit beschäftigt. Wie sehen die Toiletten aus?
Also grundsätzlich überall da, wo sich Kinder und Jugendliche einbringen können und auch ihre Sichtweise darlegen können, also wenn es um Partizipation geht, dann haben wir auch gelebte Demokratie. Wir sollten die Kinder hören. Das kann jetzt natürlich sein auf einer institutionalisierten Ebene, wie einem Kinderparlament. Das kann aber natürlich auch sein im Unterricht, dass man mit den Kindern eine Gesprächsstunde macht und einfach mal ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse sich anhört, vielleicht gar nicht auf den Schultern von einigen wenigen, die dann im Kinderparlament sitzen, sondern einfach einmal alle anzuhören, weil dann kriegt man halt auch viele Ideen und kann damit weiterarbeiten.
Okay, klingt nach Partizipation. Würden Sie die auch auf den Unterricht beziehen? Was wollen wir lernen?
Ja, natürlich, in meinem Bereich immer. Ich bin aber, also wenn ich jetzt in der Schule wäre und nicht an der Universität, dann wäre ich erst in der Sekundarstufe 1 dort. Das heißt, da kann man sie auch ganz aktiv natürlich schon auswählen lassen, wenn man es ihnen früh genug beibringt. Und deswegen, ja, in der Grundschule sollte man natürlich Möglichkeiten schaffen, dass die Kinder selbstbestimmt und selbstorganisiert arbeiten lernen. Ob das jetzt die Auswahl von verschiedenen Themenbereichen ist oder ob das eine Methode ist, die Sie gehen wollen oder eine freie Zeiteinteilung, eine freie Ortseinteilung, dass Sie nicht immer am Schultisch sitzen müssen, sondern vielleicht auch einmal in der Leseecke etwas machen können, wo auch immer. Warum nicht? Ja, also wir haben auch in der Bürowelt mittlerweile Stehtische, die man nach oben drehen kann, nach unten. Also grundsätzlich glaube ich schon, dass man so früh wie möglich mit dem selbstbestimmten und selbstorganisierten Lernen und auch mit dem selbstbestimmten Denken, so es das überhaupt, also sprachlich jetzt so gibt, aber mit dem eigenen Denken beginnen sollte.
Jetzt haben ja Lehrkräfte sozusagen den Mikrokosmos der Gesellschaft in ihrem Klassenzimmer. Das heißt, sie haben Kinder von Eltern, die vielleicht sogar die Demokratie anzweifeln, oder Kinder von Eltern, die sagen, es müsste ein Kalifat geben, ich zeichne jetzt mal das Extrem. Wie kann eine Lehrkraft damit umgehen? Muss sie nicht dann etwas schaffen, was die Regierung selber gar nicht schafft?
Es ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage, aber ich nehme es vielleicht von der anderen Seite. Wenn die Kinder von zu Hause ein Bild mitbekommen, dann ist es die Aufgabe der Schule, auch andere Bilder zu zeigen. Wenn wir jetzt schon bei einem selbstbestimmten Auswählen sind, Schülerinnen und Schüler sollen selbst wählen können, aber um selbst wählen zu können, brauchen sie Optionen. Und wenn sie aus dem Elternhaus nur eine Option oder aus der Familie nur eine Option mitbekommen, dann ist es tatsächlich unsere Aufgabe in der Schule, ihnen Alternativen anzubieten, zu zeigen, wie es bei anderen aussieht. Also vielleicht wird auch das eine oder andere abgelehnt oder verteufelt, weil man es einfach nicht kennt. Das heißt, auch einmal auf die sprachliche Vielfalt in der Klasse Rücksicht nehmen, auf die kulturelle Vielfalt. Und das beginnt schon bei so Kleinigkeiten, wie dass wir also zumindest in Österreich die Weihnachtsferien vielleicht nicht mehr Weihnachtsferien nennen, sondern Winterferien. Also so Kleinigkeiten, die auch eine Wertschätzung anderen Kulturen gegenüber sind, es tut uns nicht weh. Also es ist immer noch Weihnachtsferien für die, die es sagen wollen. Aber es kann einen großen Unterschied machen in der Wahrnehmung und in dieser tatsächlich, ja, in diesem Respekt gegenüber der Vielfalt, der vorhanden sein sollte.
Jetzt gibt es in Deutschland den Bottelsbacher Konsensus, der sagt, dass Lehrkräfte politisch neutral sein sollen und die Vielfalt abbilden. Wie gelingt das, wenn man im Klassenzimmer extreme Positionen hört?
Ich kann jetzt für Österreich zumindest sprechen. Also bei uns besteht die Möglichkeit, die Polizei zum Beispiel in die Schule zu holen, die dann quasi aufklärt, wie das mit extremen Positionen ist und welche Konsequenzen das haben kann, wenn man zu extrem ist zum Beispiel oder welche unterschiedlichen Positionen es gibt. Also es gibt von der österreichischen Polizei da auch eine Möglichkeit, eben an die Schulen zu kommen, oder auch von anderen Vereinen, die man sich hier einladen kann. Ich denke, nicht jeder Lehrer, jede Lehrerin muss quasi Expertin in dem Feld sein, aber man muss zumindest wissen, wo man sich Hilfe holt, welche Vereine gibt es, welche gemeinnützigen Organisationen gibt es, wen kann ich mir einladen, wo kann ich mir professionelle Hilfe holen. Weil wenn ich derartige Dinge höre, dann ist es vielleicht manchmal eh schon zu spät, weil die sehr stark schon sich eingeprägt haben. Das heißt, vielleicht auch möglichst früh mit einer möglichst breiten Vielfalt, Akzeptanz auch beginnen, die auch zu leben, auch beim Mittagessen in der Kindergrippe vielleicht nicht nur deutsches Essen zu essen, sondern halt auch anderes. Was es halt so gibt, einfach diese Vielfalt auch zu leben. Wir sind alle Individuen, das heißt, wir haben auch also in jedem Land, unabhängig welche Nationen hier zusammenfinden, sind ganz viele Individuen mit ganz vielen Ansichten und das hat nichts mit verschiedenen Kulturen und mit verschiedenen Nationalitäten zu tun.
Also eine breite Perspektive von Anfang an anlegen und sich Hilfe holen, wenn man vielleicht an Grenzen stößt mit Positionen. In der weiterführenden Schule, in der Sekundarstufe, geht es ja dann oft erst richtig los mit dem Handy und Social Media. Sie haben einen Artikel in der Ausgabe On, der heißt Press Play for Propaganda. Wie schützt man denn Jugendliche vor so einer Propaganda und davor allzu schnell manipuliert zu werden?
Ich würde jetzt das Ganze nicht nur auf die Jugendlichen beziehen, sondern auch auf Erwachsene, weil es das gleiche Prinzip ist. Wenn wir uns die Algorithmen in den Social Media Kanälen anschauen, dann müssen wir verstehen, wie unsere Timelines zustande kommen. Das heißt, wir müssen verstehen lernen, was wird uns warum, also aus welchen Gründen bevorzugt angezeigt. Und wenn ich das zum Beispiel weiß, dann kann ich mir die Filterblase, die sich einfach natürlich durch diesen Algorithmus quasi ergibt, kann ich durchbrechen, indem ich zum Beispiel anderen Dingen folge. Dinge, die gar nicht so typisch für mich sind, aber einfach nur, um den Algorithmus zu unterbrechen. Das ist so ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man mit den Schülerinnen und Schülern darüber spricht. Ja, also wenn es eine neue, also gerade jetzt im amerikanischen Vorwahlkampf oder Wahlkampf, der jetzt auch bevorsteht, ganz aktuell, auch darüber zu sprechen, was kann da passieren, was passiert dort, kann das auch in Deutschland passieren, kann das auch in Österreich passieren, welche Rolle spielen die Medien dazu, und den Schülerinnen und Schülern auch sagen, es gibt nicht nur eure Timelines, sondern es gibt dazu auch tatsächlich noch Zeitungen, wo man auch nochmal nachschauen könnte. Weil die Tendenz aktuell ist nicht, dass die Ist da, ist, also, wenn man sich's anschaut, ist aktuell die Timeline das, was regiert. Das heißt, die nicht nur Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen gehen nicht mehr auf die Zeitung selbst, sondern sie lesen die Artikel über ihr Abonnement in der Timeline. Und auch da wird natürlich nur das Interessanteste hineingespielt, das, was Klickzahlen und damit auch Views und damit auch Geld generiert. Das heißt, wenn man zum Beispiel immer wieder mal auch auf die Primärmedien schaut, dann bekommt man auch ein Gegenbild von dem, was man wahrscheinlich auf Social Media hat.
Das bedeutet demokratische Bildung ein Leben lang. Reicht es denn dann aus, wenn ich alle 4 bis 5 Jahre wählen gehe, also je nachdem Bundestag oder Landtag, und dazu eine Tageszeitung lese, bin ich dann demokratisch genügend gebildet?
Frage, die sich ja nicht nur erst in der digitalen Welt stellt, sondern immer schon gestellt. Und früher war es halt so, dass man, je nachdem, aus welcher Schicht man gekommen ist, halt eine gewisse Farbe gewählt hat, zumindest in Österreich. Da gab es auch nichts anderes. Also der Beruf hat quasi verpflichtet, ein Lager zu wählen oder eine Farbe zu wählen. Das ist jetzt natürlich mit der breiteren Möglichkeit ein wenig anders. Natürlich, wenn man sich quasi, also ich würde schon mal sagen, es ist ein guter Schritt, sich vor einer Wahl zu informieren, was man wählen könnte. Aber um wirklich demokratisch gebildet zu sein, reicht's, also gebildet zu sein, reicht es natürlich nicht, sich nur vor den Wahlen zu informieren, sondern einfach auch wirklich das Geschehen im Verlauf im Auge zu haben, weil natürlich im Vorwahlkampf passieren auch Dinge, die sonst nicht passieren. Da werden auch Dinge gesagt, die sonst nicht passieren. Und da wird auch ganz oft sehr viel schön geredet und auch sehr viel Schmutz geworfen. Also ich würde jetzt sagen, ja, sich davor zu informieren ist gut, aber um wirklich gebildet zu sein, braucht es eine kontinuierliche Beschäftigung. Und die Demokratiebildung ist ja nicht nur, dass man sich informiert über das, was man wählt, sondern dass man eben auch kritisch hinterfragt, Respekt hat für andere, dass man das andere auch akzeptiert, auch wenn man vielleicht dagegen ist, aber eben nicht radikal sich gegen etwas äußert, dass man weiß, wie man sich ausdrückt, ja, und auch, dass man weiß, wo man vielleicht manipuliert wird, also dass man diese Strategien der Manipulation auch entdecken kann.
Wie kann man das im Unterricht vermitteln, dass Social Media und die Timeline dort nicht das sein sollte, was uns regiert?
Indem man es anspricht und indem man die anderen Möglichkeiten auch wieder zeigt. Also wieder das gleiche Prinzip wie davor. Wenn ich nur eine Sache gewohnt bin, dann habe ich nur die eine. Und jetzt ist die Timeline schon sehr vielfältig per se. Man könnte also meinen, das reicht. Aber ganz grundsätzlich muss ich mir einfach bewusst sein, dass jede Timeline eine Filterblase ist, und dass ich mir eventuell mehrere Filterblasen aufmache in mehreren Timelines, wenn ich die Zeit dazu habe. Oder eben auch gezielt mich für andere Themen bei anderen Medien interessiere. Ja? Also Am Abend die Nachrichten anzuschauen wäre schon eine Möglichkeit, ja. Also wirklich anzuschauen und nicht nur nebenbei laufen zu lassen. Und dann auch vielleicht in der Schule darüber zu reden, also diese tagesaktuellen Themen auch in den Unterricht aufzunehmen. Ich habe früher, also grundsätzlich bin ich auch Französisch- und Italienisch-Lehrerin. Meine Schülerinnen und Schüler mussten dann am Anfang der Woche, also immer so der ersten Einheit oder ersten Stunde, die wir in der Woche hatten, einen Medienspiegel machen. Das heißt, sie hatten zu zweit die Aufgabe, die Geschehnisse der letzten Woche in Frankreich, Italien, also und darüber hinaus einfach zusammenzufassen, ganz knackig, und einfach uns die Geschehnisse zu sagen. Und zu erzählen halt in der Fremdsprache. Und damit haben sie sich auch schon mit einer wieder anderen Perspektive beschäftigt. Und sie haben nebenbei auch noch die Sprache gelernt.
Okay, also eine Lehrkraft könnte verschiedene Quellen einbeziehen und vielleicht auch zeigen, wie es wirkt, wenn man den Algorithmus ein bisschen stört und verschiedene Dinge liked oder betrachtet und in die eigene Filterblase integriert. Jetzt ist es so, dass die politische Stimmung, Sie haben es eben mit dem Wahlkampf angesprochen, ja relativ aufgeheizt ist. Also ich würde sagen, da hat sich die Stimmung in den letzten Jahren verändert. Ich war gerade in Finnland und habe dort erfahren, dass das dort anders ist. Da wird eine Partei gewählt und also es wurde vielleicht eher links gewählt und im nächsten Wahlgang wird eher rechts gewählt und so wechselt sich das ab und es besteht so eine gewisse Gelassenheit, naja, wenn mir jetzt was nicht gefällt, was politisch entschieden wurde, dann warte ich einfach, bis die Partei, die mir gefällt, wieder dran ist. Da ist es nicht so aufgeheizt. Wie kann man damit im Unterricht umgehen, im Klassenraum umgehen, wenn die Stimmung zu politischen Themen so hitzig ist?
Da sind wir wieder bei dem, was Sie vorher gesagt haben, mit wie soll ich in der Klasse etwas schaffen, was die Regierung auch nicht schafft. Nämlich dieses Abkühlen oder Deeskalieren. Ja, auch da würde ich dazu raten, tatsächlich mit Expertinnen und Experten wieder zu sprechen, Friedensbüro oder ähnliches, die einfach die es schaffen, die Gemüter oder die verschiedenen Hitzepunkte mal zu verorten und dann auch die Gemüter wieder vielleicht innerhalb der Klasse zumindest zu beruhigen, weil manchmal also breitet sich das dann wie Mundpropaganda, stille Postmäßig ein wenig aus. Und also grundsätzlich, wenn es schon so aufgeheizt ist und gerade dann die aufgeheizte politische Situation sich auch in die Schule überträgt, dann braucht es professionelle Hilfe. Also ich glaube nicht, dass die Lehrerinnen und Lehrer zusätzlich zu ihren Aufgaben, das Fach zu vermitteln, die Kompetenzen zu vermitteln, auch ich sage jetzt auch die Kraft haben und die Zeit haben, sich da noch in jedem Fach separat mit etwas zu beschäftigen, sondern tatsächlich, natürlich kann man in jedem Fach das Thema ansprechen und somit kontinuierlich behandeln. Aber wenn es einmal heiß ist, dann braucht es in den Schulen eine schulweite oder also zumindest eine größere Lösung, wo man sich auch Expertinnen und Experten holt.
In vielen Schulgesetzen steht, in vielen Curricula ebenfalls, es steht kritisches Denken ganz groß. Würde das nicht bedeuten, dass wir neben dem kritischen Denken auch mehr Kompromissfähigkeit brauchen? Vielleicht auch mal eine Lösung für die Gruppe mitzugehen, die nicht den eigenen Vorlieben entspricht?
Also ich würde zuerst sagen, als allererste, was wir brauchen, ist eine Lesekompetenz. Und zwar Lesekompetenz für Texte, sowohl Bildtexte als auch Texttexte, also geschriebene Sprache oder auch mündliche Sprache und Bilder, bewegte und nicht bewegte Bilder. Weil wenn ich etwas einfach einseitig wahrnehme und mir der anderen Seite nicht bewusst bin, dann kann es schon auch sein, dass ich auf meinem Standpunkt verharre. Das Zweite ist dann im kritischen Denken natürlich. Meine Position ist eine Position und es gibt auch andere Positionen. Und diese Positionen zu respektieren, wahrzunehmen, und mit den anderen darüber diskutieren können, sprechen können und fremde Meinungen aushalten. Und bevor Sie mich jetzt fragen, wann man damit beginnen sollte, auch wieder so früh wie möglich, am besten ja im Elternhaus und nicht das Kind hat immer recht oder die Mama, der Papa hat immer recht, sondern also grundsätzlich kann man Dinge ausdiskutieren und dann auch vielleicht einmal einen Weg gehen, der einem nicht ganz so gut passt.
Vielen Dank, Frau Höfler.
Gerne.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.